Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Tag der Deutschen Einheit, wie immer live aufgezeichnet aus dem tiefsten Westen einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und zum ersten Mal tatsächlich, dass wir in der Laufzeit und in der Geschichte dieses Podcasts mal an einem Feiertag senden. Ja, das gab es bislang noch nicht in den über 80 Folgen, aber irgendwann ist immer das erste Mal, und während Sie von anderen Medien verlassen werden an solchen Tagen, senden wir hier einfach knallhart durch. Aber gut, will mich ja jetzt hier nicht zu sehr loben, denn hab's ja gestern auch schon gesagt und zugegeben, im Mai haben wir ja die Feiertags also im Mai und Juni oft genug ausgenutzt mit Brückentagen und Co., um hier auszufallen, aber jetzt eben, wie gesagt, aufgrund des nahenden Staffelendes musste ich in dieser Woche hier einfach durchziehen. Und wir kommen auch gleich mal so in unserer ersten Meldung in Anführungszeichen zu den Geschehnissen rund um die Einheitsfeier in Hamburg von heute. Aber zuvor, bevor wir hier überhaupt in die aktuelle Nachrichtenlage einsteigen, hatte ich es Ihnen ja gestern versprochen, mal zu gucken, was es denn eigentlich genau mit der Mainichi Shimbun auf sich hat, die japanische Tageszeitung. Und ja, es ist tatsächlich eine Tageszeitung, das habe ich schon richtig vorausgeahnt gestern, ohne zu wissen, was der Name überhaupt genau heißt. Und tatsächlich ist der sehr einfallsreich, der Name, wenn man ihn ins Deutsche übersetzt, denn er heißt ganz einfach tägliche Zeitung, ja. Shimbun heißt Zeitung auf Japanisch und Mainichi heißt täglich. So einfach kann es manchmal sein in der Übersetzung. Und am 21. Februar 1872 wurde die Vorgängervariante Tokyo Nishi Nishi Shimbun gegründet, die ein Vorläufer der Mainichi Shimbun war. 1944 wurde sie mit der Osaka Mainichi Shimbun, die 1876 gegründet worden war, zur überregionalen Mainichi Shimbun vereinigt. Ihr Hauptsitz ist in Tokio. Sie ist liberal eingestellt, erscheint in einer Morgen- und einer Abendausgabe. Also sowas gibt's da in Japan tatsächlich noch. Tageszeitung, die morgens und abends erscheinen, das Neueste vom Neuesten herausbringen. Vielleicht ja auch wieder bei uns ein Modell der Zukunft, weil ja die Tageszeitung und Zeitung an sich sowieso dahin darben, und vielleicht kann man sie damit wieder retten und ein bisschen mehr in die Aktualität zurückholen, wenn man 2 Ausgaben pro Tag veröffentlicht, wer weiß es schon so genau. Ja, zumindest mal, wenn man jetzt mal die Online-Verquickung außen vor lässt. Dabei erreicht sie in der Morgenausgabe eine Auflage von 1,9 Millionen und die Abendausgabe wird weniger gelesen, 0,6 Millionen Exemplare. Das alles lehrt uns hier der Wikipedia-Eintrag auf der deutschen Seite. Sie ist ja die drittgrößte Tageszeitung offenbar in Japan. Englischsprachige Version ihrer Webseite trägt den Titel Mainichi Daily News. Und wie alle großen japanischen Tageszeitungen ist sie in Kooperation mit einem Fernsehsender stehend, hier der Tokyo Broadcasting System, TBS. So, und mit dem Mainichi Eiga-Konkurs veranstaltet die Zeitung seit 1946 jährlich eine der wichtigsten japanischen Preisverleihungen in der Filmbranche im Übrigen. Ja, also so ein bisschen so wie bei uns hier die Hör zu, ja, als Fernsehzeitung, die die goldene Kamera mit rausgibt. Sowas machen auch japanische Zeitungen ganz gerne. Und wenn wir jetzt mal den englischsprachigen internationalen Eintrag bei Wikipedia uns angucken, dann ist es auch ganz interessant, dass es noch zusätzlich ein zweisprachiges Nachrichtenmagazin, nämlich Mainichi Weekly, gibt, also wie so das Süddeutsche oder Zeitmagazin bei uns hier. Das gibt es dann auch noch in Englisch und Japanisch, und der Verlag rund um die Mainichi Shimbun veröffentlicht auch noch Taschenbücher, Bücher und andere Zeitschriften, darunter ein wöchentliches Nachrichtenmagazin, den Sunday Mainichi. Es ist eine der 4 nationalen Zeitungen in Japan, also mehr als 4 Stück überregionale gibt es gar nicht. Die anderen 3 sind, jetzt hören Sie gut zu, The Asahi Shimbun, die Yomiuri Shimbun und die Nihon Keizai Shimbun. Da schreiben wir wieder einen Test drüber demnächst. Nach der Herbstpause merken sich das alles gut, meine Damen und Herren. Die Sankai Shimbun und die Chunichi Shimbun sind derzeit nicht in der Position einer nationalen Zeitung, obwohl sie für beide groß genug sind. Aber trotzdem ja, werden sie nicht national vertrieben, sondern nur lokal hier in Japan, meine Damen und Herren. Also, ja, wenn Sie mal nichts zu tun haben, lesen Sie doch mal die Mainichi Shimbun, wenn Sie mal in Japan vorbeigucken irgendwo, ja, oder in Japan sind, können auch gerne diese Zentrale besichtigen, sieht hier ganz interessant aus, dieser Tower, wo die drin sitzen, können sich ja mal angucken bei Wikipedia. Und die englische Seite Mainichi National Daily sieht auch nicht schlecht aus, sehr kleinteilig muss man sagen, wenn man da mal drauf geht. Top Stories und Editors Picks hier direkt auf der ersten Seite, also vielleicht demnächst auch mal das ein oder andere Mal ein guter Themenlieferant für uns, wollen wir mal schauen. Dazu haben sie noch einen Instagram-Channel, der aber nur 2719 Follower hat. Also das ist ja gar nichts im Vergleich zu unserem Instagram-Channel, meine Damen und Herren. Und da bin ich schon direkt wieder beim Thema. Gerade zum Feiertag heute passt es ja wunderbar. Sie können immer noch und bis zum 13. Oktober 3 Tassen gewinnen zu dieser schönen Sendung hier, meine Damen und Herren, unsere schon wieder 23 Uhr Fan-Tassen, spülmaschinenfest, mundgeblasen und handgeklöppelt, meine Damen und Herren, am 13. Oktober in der letzten Sendung dieser Staffel. Das ist nächsten Freitag, werden die dann hier verlost unter allen Instagram-Followern, die wir bis dahin haben. Also, wenn Sie noch dabei sein wollen im Lostopf, dann folgen Sie uns dort einfach. Schon wieder 23 Uhr zusammengeschrieben. Das ist unser Instagram-Name. Und ich sag's nochmal dazu, Sie müssen uns auch wirklich insgesamt folgen auf dem Kanal und nicht nur diesen Post liken, wo ich die Tassen präsentiert habe. Das kommt immer und immer wieder vor. Die Leute haben, glaube ich, das Spielprinzip noch nicht so ganz verstanden. So, und jetzt kommen wir gleich zur deutschen Einheit, aber erstmal noch ein Schlückchen in Ehren zum Wohl. Perfekt, auch heute wieder koffeinhaltige Apfelschorle, nichts anderes. Nicht, weil ich das gerade nicht gesagt habe, wäre es heute was anderes zum Feiertag. Nee, da weichen wir nicht von ab. In Hamburg hat heute die offizielle Feierlichkeit zum Tag der Deutschen Einheit stattgefunden. Sie wissen, jedes Jahr in einem anderen Bundesland und heute eben in der Freien Handels- und Hansestadt. Und es gab sowohl einen ökumenischen Gottesdienst im Michel in der St. Michaeliskirche und dann später noch ein Konzert in der Elbphilharmonie, logischerweise. 1300 Gäste waren geladen, unter anderem natürlich die Vertreter der Bundesregierung und der Staatsspitze. Und es gab so eine kleine heikle Geschichte drumherum, denn protokollgemäß wurde auch unser verehrter Altkanzler Gerd Schröder eingeladen, genauso wie unsere nicht minder verehrte Altkanzlerin Merkel. Ja, und Merkel konnte allerdings offenbar nicht, hat leise weinend abgesagt, gibt wohl lieber dem ZDF irgendwelche Interviews jetzt, wie wir letztens gemerkt haben. Und Schröder hat aber natürlich dankend zugesagt, dass er mal wieder gefragt ist, hat ihn wohl gefreut, ist hingekommen, hat die Einladung verhältnismäßig schnell angenommen, wie die Bild-Zeitung berichtete. Ja, das Schöne ist verhältnismäßig schnell, ja, damit es nicht zu offensichtlich wirkt, vielleicht nochmal ein paar Minuten gewartet, als die Einladung eingetrudelt ist und dann hat der Gerd sich aber gedacht, komm, ja, wir gehen da jetzt hin an seine Frau hier, Jion Schröder Kim, ja, das ist fast genauso ein Sprechakt wie Mainichi Shimbun, auch wenn wir hier nicht in Japan, sondern in Korea sind, aber zurück nach Hamburg. Eine besondere Herausforderung für die Planer der Veranstaltung bestand in der Platzzuweisung Schröders. Aufgrund seines Status als Kanzler AD sollte er nämlich nicht zu weit hinten sitzen, Allerdings auch nicht in unmittelbarer Nähe zur aktuellen Regierungsspitze, denn die will ja von ihm nichts wissen und er von ihr wahrscheinlich auch nicht. Schröder, der als enger Freund von Russlands Präsident Putin gilt und über Jahre für russische Energiekonzerne stetig tätig war, könnte man sagen, stieß seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wegen fehlender Kritik an Putin auch in der eigenen Partei auf harsche Kritik, falls sie es noch nicht gehört hatten. So, Kritik bestand daher laut Bericht, beziehungsweise Sorge bestand daher laut dem Bericht um das Image Deutschlands im Ausland, falls Schröder auf Bildern in der Nähe aktueller Regierungsmitglieder bei der Einheitsfeierlichkeit zu sehen gewesen wäre. Aufnahmen aus der Kirche zeigen, wie Schröder neben seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim am Gang saß. Eine Reihe vor ihm hatte der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff Platz genommen, begrüßte man sich auch gegenseitig. Weitere Fotos zeigen, wie CDU-Parteichef Fritzi Merz mit dem Altkanzler sprach. Ja, das ist doch aber mal eine pikante und brisante Mischung, meine Damen und Herren. Frage ich mich jetzt zuerst mal, wieso sitzte den alten Bundespräsident Christian Wulff eine Reihe vor Schröder? Ich meine, so viel ehrenvoller ist der Mann ja nun auch nicht, ne? Nach allem, was er sich im Amt geleistet hat. Gut, keine Freundschaft mit Putin, aber nun ja, eigentlich hätten sie wunderbar in eine Reihe nebeneinander gepasst. Ja, und Fritzi hat das natürlich erstmal genutzt, um sich mit Schröder zu unterhalten. Ich meine, sie waren ja früher mal Gegenspieler in Fritzis erster Zeit als CDU-Fraktionschef im Bundestag, ja. Jetzt hat man natürlich dann noch mal ein bisschen mehr Muße und Gelegenheit, sich über 20 Jahre später hier auszutauschen im Michel bei so einer Einheitsfeier. Dafür sind die ja auch da. Mein Gott, was will man denn da? Beim zweiten Programmpunkt, dem Festakt in der Elfi, gemeint ist die Elbphilharmonie, nicht unsere einzige Stammzuhörerin, ist aber auch interessant, ja, dass die eigentlich mit Spitznamen genauso heißt, weil sie ja in der Nähe wohnt, in Buxtehude. Bei diesem zweiten Programmpunkt in der Elfi nahmen Schröder und seine Ehefrau der Nachrichtenagentur dpa zufolge schon sehr früh ihre Plätze ein, in der zweiten Reihe ganz außen, der Altkanzler am Gang. In der Reihe davor Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow, auch hier fragt man sich fast schon wieder, wieso eine Reihe davor. Als Bundesratsvizepräsident schräg dahinter in Reihe 3 sein schleswig-holsteinischer Kollege Daniel Günther. Und dieser Herr Günther, wir hatten ihn ja hier schon mal zuletzt mit Laila, als er das auf der Kieler Woche gesungen hat. Sie wissen, auch da also eine Frage der Ehre, wie bei Schröder und Wulff. Günther sagt hier, es sei okay, dass Schröder als Altkanzler beim Festakt dabei sei. Trotzdem ist es für mich immer ein verstörendes Gefühl, wenn man einen Menschen trifft, der sich so verirrt hat in seinen politischen Ansichten, dass das schon befremdlich ist für jemanden, der mal Bundeskanzler unseres Landes war und für Deutschland den Eid geleistet hat. Ja, vielleicht ist es auch befremdlich für jemanden, der noch immer schleswig-holsteinischer Ministerpräsident ist und ein Eid auf das Bundesland geleistet hat, dass man auf der Kieler Woche Laila singt, aber das sollen andere beurteilen. Ich hätte es übrigens auch mal gerne gesehen, wenn Schröder Laila gesungen hätte, aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Als Bundespräsident, das hätte inhaltlich übrigens besser gepasst als bei Daniel Günther, so vom Macho-Skill her. Als Bundespräsident Steinmeier den großen Festsaal der Elfi trat und in der Mitte der ersten Reihe Platz nahm, schienen sich seine und Schröders Blicke zu treffen. Sehr erschreckend. Steinmeier grüßte, Schröder lächelte und grüßte zurück. Ja, wieso denn auch nicht? Den erinnern wir uns doch mal dran, meine Damen und Herren. Steinmeier war unter Schröder Kanzleramtsminister und seine rechte Hand. Also das wäre ja auch komisch, wenn man jetzt so tun würde, als ob man sich nicht mehr kennte. Beachten Sie Konjunktiv 8000 an dieser Stelle, auch von meinem Namensvetter Gregor Gysi immer gerne genutzt. Verwunderung gab es unter den Journalisten auch über das stark gerötete linke Auge des Altkanzlers. Was damit sei, wurde er beim Rausgehen gefragt. Nur entzündet, sagte Schröder. Ja, auf einem Auge blind, der Gerd, das passt ja, ja, wenn man so seine Einstellung gegenüber Putin sieht, aber irgendwie passt es natürlich auch besonders gut, dass das linke Auge gerötet ist, denn links ist ja immer rot, nicht nur in der Politik, sondern hier auch im Auge des Betrachters bzw. des Kanzlers. Also irgendwie passt das doch alles ganz gut zusammen, da kann man ja am Ende nicht meckern. Ich glaube, das hat er auch schon mal irgendwann gehabt, dieses rote entzündete Auge bei einer ganz anderen Veranstaltung irgendwie in der Geschichte. Ich glaube, das war damals sogar bei der Übergabe des Kanzleramtes an Merkel oder so, da hat er auch schon so ein gerötetes Auge gehabt. Also irgendwie hängt ihm das so ein bisschen an, ja, aber gut. Das also sozusagen die Umtriebe auf der Einheitsfeier heute in Hamburg. Und damit verlassen wir mal das Einheitsthema, bleiben aber trotzdem staatstragend, indem wir zu unserem vom Altkanzler zum ehemaligen Bundestrainer kommen, zu Jogi Löw, ja, also vom Altkanzler zum Alttrainer sozusagen. Löw wurde mit Deutschland Vize-Europameister und Weltmeister, erlebte aber auch ein blamables WM aus. Seine Entscheidung danach sieht er heute als Fehler. Na, solche Eingeständnisse heute am Feiertag, meine Damen und Herren, passender könnte es kaum sein. Löw hat in einem Podcast über entscheidende Momente seiner Karriere gesprochen. Der Ex-Bundestrainer erklärte bei Spielmacher, der EM-Talk von Sebastian Hellmann und 360 Media, was übrigens ein wunderbar handlicher Titel für einen Podcast ist, dass nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 in Russland viel schiefgelaufen sei. In dem Moment müsste man normalerweise den Weg freimachen, gerade wenn man auch so lange Trainer war wie ich und einem neuen Trainer die Möglichkeit geben, neue Impulse zu geben. Löw entschied sich damals allerdings, in der Verantwortung zu bleiben und nicht zurückzutreten. Er habe sich 2018, ein paar Tage später, aber mit dem damaligen Nationalmannschaftsmanager Olli Bierhoff unterhalten. Wir wollten eigentlich dieses Schiff nochmals zum Laufen bringen, schilderte Löw das Gespräch. Tja, da ist man aber offenbar an der Reparatur des Motors schon gescheitert, nicht wahr, Herr Löw? Und Sie sind ja schließlich auch kein Kapitän, sondern Fußballtrainer, vergessen Sie das nie. Es sei nur ein Turnier gewesen, in dem seine Mannschaft in allen Bereichen schlecht gewesen sei und die Erwartung nicht erfüllt habe. Das wollten wir beim nächsten Turnier wieder gut machen, berichtete Löw bei der EM 2020, die aufgrund von Corona erst im Sommer 21 ausgespielt wurde. Wir erinnern uns alle, scheiterte Löw mit seiner Mannschaft dann aber bereits im Achtelfinale. Den Klassiker gegen England verlor das Team mit 0:2. Im Frühjahr zuvor hatte er bekannt gegeben, seinen Posten als Bundestrainer nach der EM aufzugeben und nicht wie geplant und vertraglich festgeschrieben bis zur WM 22 weiterzumachen. Da hat ja dann stattdessen sein ehemaliger Co-Trainer, der Hansi, alles versemmelt in seinem Auftrag sozusagen, also Tradition bestens fortgeführt. Mal gucken, was Julian Nagelsmann jetzt macht, von dem wir schon auffällig lange nichts mehr berichtet haben hier. Sie wissen, nach seiner Nominierung fast täglich, jetzt schon länger nicht mehr. Mal gespannt, was da noch kommt die nächsten Tage. Im Nachhinein wäre es für mich wahrscheinlich auch besser oder richtig gewesen, 2018 zu sagen, okay, es müssen wieder neue Kräfte ran, erklärte Löw dazu. Selbstzweifel habe er allerdings bereits zuvor ausgemacht, und zwar erstmals nach dem Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien. Ja, hört, hört, da hat es aber ganz schön lange gedauert, bis dann hier sozusagen der Groschen gefallen ist. Er habe irgendwie eine gewisse Leere gefühlt in mir, weil ich auf ein Ziel so lange hingearbeitet und es erreicht hatte, so Löw. Er habe sich gefragt, was ihn nun nach dem Titelgewinn noch antreibe, noch motiviere und wie er die Mannschaft weiter verbessern könne. Das sei schwer zu beantworten gewesen. Das ist es jetzt, glaube ich, für Nagelsmann auch, aber egal. Das hat in mir so ein bisschen auch in der Zeit zumindest gewisse Selbstzweifel ausgelöst. Die hatte ich vorher in 8 Jahren nie. So, Herr Löw, und das eint sie doch alles mit der eben schon angesprochenen Altkanzlerin, die ja auch vor der Bundestagswahl 2017 sich gefragt hat, soll ich noch mal antreten? Aber ja, dann dachte sie, sie müsste wegen der Flüchtlingskrise und hat dann doch noch weitergemacht bis 21. Ja, und was soll man sagen, Parallelen gibt's, die gibt's gar nicht in der bundesdeutschen Geschichte, auch zwischen den beiden durchaus auffällig. Und dann wollen wir mal gucken, was Julia Nagelsmann da in Zukunft so draus macht. Und dann nehme ich gerade noch mal ein Schlückchen. Wohlsein. Perfekt. Bin übrigens auch mal gespannt, wo Löw überhaupt so demnächst noch hingeht als Trainer. Aber wir gehen jetzt erstmal noch mal nach Frankreich, wie gestern auch schon. Allerdings geht es heute nicht um Bettwanzen, sondern um eine seltene Maske. Ein Trödler in Frankreich machte Bares für Rares. Der Verkauf einer seltenen Maske machte ihn zum Millionär. Die Vorbesitzer ziehen jetzt jedoch vor Gericht. Was steckt denn da wohl hinter? Lesen wir mal rein. Es dürfte das Geschäft seines Lebens gewesen sein. Ein Trödelhändler in Frankreich hat von einem älteren Ehepaar eine historische Maske aus Zentralafrika für 150 Euro erstanden und sie anschließend für mehr als 4 Millionen Euro weiterverkauft. Das Ehepaar ist nun jedoch vor Gericht gezogen, um den Verkauf der Maske an den Trödelhändler rückgängig zu machen. Meine Mandanten hätten diese Maske nie zu dem Preis verkauft, wenn sie geahnt hätten, dass es sich um ein so seltenes Stück handelt, sagte der Anwalt des Paares Frédéric Monzon-Jaffré am Montag der AFP. Ist aber ein wunderbarer Name des Anwalts. Frédéric Monzon-Jaffré. Also wenn man so heißt, hat man es doch wirklich geschafft. Die Angelegenheit soll am 31. Oktober im südfranzösischen Allais verhandelt werden. Mit einem Urteil ist bis zum Ende des Jahres zu rechnen. Die Eheleute, die heute 81 und 88 Jahre alt sind, hatten 2021 einen Trödelhändler bestellt, um ihm mehrere Objekte aus ihrem Ferienhaus anzubieten, das verkauft werden sollte. Die Holzmaske war ein Erbstück eines Vorfahren, der als Kolonialbeamter in Afrika im Einsatz war. Ein halbes Jahr später lasen die beiden von der Versteigerung einer seltenen und wertvollen Maske in der Zeitung und stellten fest, dass es sich um die aus ihrem Familienbesitz handelte. Laut dem Katalog zählt sie zu den Masken des Zentralafrika, der zentralafrikanischen Volksgruppe der Fang aus dem 19. Jahrhundert, von denen es weltweit nur wenige Exemplare gibt. Die Maske sei um 1917 unter unbekannten Umständen vom französischen Kolonialgouverneur René-Victor Edouard Maurice Fournier gesammelt worden. Der Name toppt ja nochmal den Namen des Anwalts um Längen und Breiten. Wahrscheinlich während eines Einsatzes in Gabun. Masken dieser Art inspirierten Künstler wie Pablo Picasso und Amedeo Modigliani. Wobei deren Namen sind ja jetzt fast schon wieder unspektakulär. Also dieser Kolonialgouverneur, das ist ja ein wunderbarer Name. René-Victor Edouard Maurice Fournier. Mesdames et Messieurs. Très bien. Während der Versteigerung im März 2022 war es zu Protesten von Gabunern gekommen, die vergeblich die Rückerstattung der Maske an ihr Herkunftsland forderten. Und das ist wieder mal so ein großer Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Wäre diese Maske hier zur Versteigerung gelangt, wäre sofort unsere Bundesaußenministerin dazwischen gegrätscht und hätte die Maske mit ihrer kaputten Regierungsmaschine krampfhaft versucht, nach Gabun zurückzubringen und den rechtmäßigen Völkern und Besitzern zurückzugeben. Aber in Frankreich juckt das überhaupt gar keinen. Die Maske wurde schließlich für 4,2 Millionen Euro versteigert. Der Trödelhändler bot den ehemaligen Besitzern nachträglich 300.000 Euro an, die nach Angaben des Anwalts, und wir erinnern uns nochmal an den schönen Namen des Anwalts, Frédéric Monzon-Jaffré, nach seinen Angaben jedoch bislang nicht gezahlt wurden. Ein Gericht in Nîmes ließ vorerst das Konto des Trödelhändlers sperren. Ja, wird man viel von haben, denn so viel dürfte da vor dem Verkauf der Maske auch noch gar nicht drauf sein, ja, und dann auf einmal 4,2 Millionen Euro, Wahnsinn, es ist ja für den Trödelhändler wahrscheinlich direkt wie ein Lottogewinn, aber über allem schwebt der französische Kolonialgouverneur René-Victor Edouard Maurice Fournier. So, und damit begeben wir uns zur letzten Meldung für heute, für den Feiertag. Und da wird es jetzt nochmal richtig reißerisch, meine Damen und Herren, denn der Horrorfilm Saw, der beschäftigt uns da jetzt nochmal kurz, wenn es ja auch bis Halloween noch ein bisschen hin ist, Ende des Monats erst, aber wir machen heute schon mal ein bisschen Horror und Terror hier, meine Damen und Herren. Der Horrorfilm Saw X klang offenbar schon bei seiner Entstehung so gruselig, dass ein Nachbar des Filmcutters die Polizei rief. Er fürchtete ein Verbrechen. Ja, sieh an, bei der Entstehung von Saw X kam es offenbar zu einem Polizeieinsatz, weil der Horrorfilm so brutal klang. Das berichtete der Regisseur Kevin Greutert im Gespräch mit dem britischen New Musical Express. Demnach habe der Büronachbar seines stellvertretenden Filmcutters die Polizei alarmiert, weil er die Schreie aus den Räumlichkeiten seines Nachbars für echt hielt und fürchtete, dass ein Mensch gefoltert werde. Das ist ja noch gar nichts für einen Saw-Film, wenn es nur Folterung gewesen wäre, ja, aber will gar nicht wissen, was da in Wahrheit los war. Es klopfte an der Tür, zitiert der Musical Express Greutert. Wir haben ein Video von der Tür, auf dem zu sehen ist, wie die Polizei kommt und sagt, die Nachbarn haben angerufen und gesagt, dass hier jemand zu Tode gefoltert wird, sagte der Regisseur. Als sein Kollege den Fall auflöste und dem Polizisten anbot, den bis dato noch unfertigen Film anzusehen, hätten die Beamten angefangen zu lachen und seien wieder gefahren. Ja, das ist aber auch relativ respektlos der Polizei so einem Film gegenüber, ja, beziehungsweise auch dem Regisseur gegenüber. Also wenigstens mal kurz reingucken hätten sie ja können, oder hatten sie etwa selbst Angst vor so einem Horrorfilm und wollten das mit einem Lachen überspielen. Greutert, der bei 3 Saw-Filmen Regie geführt und 7 darunter das Original geschnitten hat, fügte hinzu, es ist eine ziemlich lustige Geschichte. Außerdem ist Steve so ein sanftmütiger Typ. Ich kann mir seinen Gesichtsausdruck nur vorstellen, als ihm klar wurde, was los war. Gemeint ist hier offenbar dieser Cutter. Wie der Regisseur berichtete, beziehe sich die betreffende Szene auf eine Augenvakuumfalle, aus der die Figur entkommen muss, sonst riskiert sie, ihr Augenlicht zu verlieren. Sag ich ja, Folterung ist doch gar nichts dagegen. In der Szene gibt es neben einigen Soundeffekten viel Geschrei, die dann übrigens kein Teil der Soundeffekte gewesen zu sein schien. Saw X ist bereits der 10. Teil des beliebten Psychothrillers. Er soll am 29. September 2023 in die US-amerikanischen Kinos kommen. Das ist wunderbar aktuell. Das heißt, er ist schon längst dort in den Kinos, seit 4 Tagen, wenn ich das hier richtig rechne. In Deutschland müssen sich Horrorfans hingegen länger gedulden. Hierzulande startet der neue Saw-Film erst am 30. November, also wenn Halloween schon längst vorbei ist. Ja gut, aber bis dahin werden die Fans wohl noch warten können mit so einer schönen Geschichte im Vorlauf, doch ganz besonders gut. Ja, und damit sind wir durch für unsere Feiertagsausgabe heute. Ich erhebe mein Glas nochmal auf 33 Jahre deutsche Einheit. Zum Wohl. Wunderbar. Die Apfelschorle schmeckt nur deutlich frischer als die deutsche Einheit, aber das soll uns alle heute nicht stören. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.